Ja, es freut mich, dass ihr heute Morgen den Weg auf euch genommen habt, hierher zu kommen und nicht den Tag auf andere Art und Weise verbracht habt oder haben wollt. Denn es gäbe ja viele Dinge, die man heute tun können kann. Ich vermute zu Hause, da gibt es immer einige Sachen, die man reparieren kann an der Wohnung. Irgendwas, was man aufräumen muss, fertig machen muss. Aber ich denke, diese Zeit wird gesegnet. Sie wird hoffentlich für uns alle eine Zeit, die uns ein Stück weiterbringt. Es geht ja um die Frage der Depression. Und Depression ist etwas, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei uns in Deutschland stark im Zunehmen begriffen ist. Wie alle psychischen Erkrankungen, von Jahr zu Jahr werden sie stärker und mehr, und das hat verschiedene Gründe. Zum Teil, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass die Menschen in unserer Umgebung zunehmend orientierungslos werden, nicht wissen, wie sie ihr Leben organisieren, und dann versucht man das zu ersticken, zum Teil mit Alkohol, mit Drogen, mit irgendwelchen anderen Süchten, und das geht eine Zeit lang und dann bricht das Ganze wieder durch. Das trifft uns als Christen nicht so stark, aber wir leben ja auch in dieser Gesellschaft und werden von ihr mit beeinflusst, die Kinder durch die Schule, durch Studium, den Arbeitsplatz, die Medien und sonst irgendwie etwas. Also auch wir nehmen ja Anteil daran. Erstaunlich ist vielleicht, dass gerade in einer Zeit, in der es uns äußerlich relativ gut geht, Depressionen stark im Zunehmen begriffen sind. Wenn ihr einmal schaut in Zeiten oder in Länder auf der Welt, wo es den Menschen viel, viel schwerer geht. Ich war zum Beispiel Anfang dieses Jahres für einige Wochen in Indien, habe dort in einigen Gemeinden und auch in einigen Bibelschulen unterrichtet und habe da viele einheimische Christen kennengelernt. Und den meisten geht es viel, viel schlechter materiell als uns. Depression ist aber viel weniger eine Frage, ein Problem. Also man kann nicht automatisch sagen, das sind die realen Probleme aus unserer Umwelt und die führen dazu, dass Menschen depressiv werden. Ja, das kann eine Ursache sein. Aber es ist nicht einmal die häufigste Ursache für Depressionen, mit denen wir zu tun haben. Also das Thema ist, glaube ich, notwendig, dass wir uns damit beschäftigen. Ich erlebe auch da und dort in Gemeinden, dass viele Seelsorger etwas ratlos sind, wie sie dem gegenüberstehen sollen. Manche auch zu schnell Menschen dann in ärztliche Behandlung schicken. Manchmal ist das notwendig, zweifellos. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Manches Mal aber schicken wir die Leute an Stellen, wo ihnen nicht wirklich weitergeholfen werden kann. Und das soll ja heute Morgen auch das Zentrum, die Hauptsache dessen sein, was ich weitergeben möchte, und zwar die geistlichen Hintergründe von Depressionen. Wenn man zu einem Arzt geht oder zu einem Psychotherapeuten geht, der hat normalerweise diese geistlichen Hintergründe von Depressionen gar nicht im Blick. Denn die gibt es für den nicht. Der normale, in Deutschland ausgebildete Arzt, der lernt ja während seiner Ausbildung nichts von geistlichen Hintergründen, sondern da ist das dann rein körperlich oder psychologisch erklärbar. Und das ist nicht generell alles falsch, das will ich hier auch nicht sagen, aber es ist viel zu wenig. Und gerade das, was wir Menschen weitergeben können vom Glauben aus, das kann der normale Arzt und Psychotherapeut einem Patienten eben nicht weitergeben. Und das ist dann das Zentrum, worum es mir heute Morgen geht. Denn ich rede ja hier in erster Linie nicht zu Ärzten oder zu medizinischem Personal, sondern ich gehe davon aus von Brüdern und Seelsorgern in der Gemeinde, die ihre Aufgabe dort ernst nehmen wollen. Und da möchte ich euch einige Dinge mit an die Hand geben. Also Depression ist ein Problem unserer Zeit, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in allen reichen, wohlhabenden Ländern der westlichen Hemisphäre, also das heißt der reichen Industrieländer. Da ist Depression ein ganz großes Problem und ein weiter zunehmendes Problem, und das eben auch in christlichen Gemeinden und auch bei Christen. Ich möchte jetzt in einem ersten Teil darauf eingehen, gibt es denn überhaupt für Christen Depression oder stimmt dann da irgendetwas nicht? Den Hintergrund hat das, weil es gibt einige Christen, die sagen, wenn ich jetzt befreit bin von Jesus Christus und wenn ich mit Gott lebe, dann muss ich doch immer fröhlich und frisch und munter sein, dann muss es mir doch immer gut gehen. Und wenn dann irgendetwas mich niederdrückt bis hin zu einer Depression, dann muss irgendwas mit dem geistlichen Leben nicht stimmen. Es gibt einige Charismatiker, die dann behaupten, da steckt immer ein Dämon oder ein Geist dahinter. Und wenn jemand unter Depression leidet, dann muss man ihm eben diesen Geist oder Dämon der Depression austreiben. Das ist eine Auffassung, die es gibt bei charismatischen Christen. Andere Christen meinen, dass Depression immer mit Sünde zu tun haben muss. Und beide diese Aussagen möchte ich hier erst einmal gar nicht kommentieren, nicht sagen, das ist generell falsch oder richtig, ich komme später noch drauf zu sprechen, aber da merken wir, da braucht es einen Klärungsbedarf. Ist es denn möglich, dass Christen in Depression hineinfallen? In einem zweiten Teil möchte ich mich dann damit beschäftigen, wo sind die geistlichen Hintergründe von Depression? Was kann geistlich falsch laufen und es führt dann dazu, dass ein Mensch in Depression hineinfällt? Oder ich könnte auch umgekehrt sagen, worauf müssen wir in unserem geistlichen Leben achten, damit wir nicht so schnell anfällig werden für Depressionen? So könnte ich es auch formulieren. Und dann in einem dritten Teil soll es ja darum gehen, dass ich einige Hilfestellungen, Anregungen geben möchte, wie wir mit Menschen umgehen können, besser umgehen können, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Zuerst einmal müssten wir vielleicht klären, was ist das überhaupt, Depression? Der Begriff kommt in der Bibel nicht vor. Also das heißt, in der Bibel finden wir dieses Wort nicht. Den Sachverhalt, das heißt Menschen, die depressiv sind, die finden wir in der Bibel schon. Das wird dann eben nur anders ausgedrückt. Zum Beispiel finden wir häufig diesen Begriff entmutigt sein. Also Paulus erwähnt das häufig, ich werde auch noch in der nächsten Stunde darauf eingehen, im zweiten Korintherbrief erwähnt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, niedergeschlagen sein, den Mut verlieren, all solche Sachen, die hängen damit zusammen. Und wir haben einige Personen, wo uns das relativ deutlich beschrieben wird, wie sie als Depressive reagieren. Depression gibt es in unterschiedlichen Stufen. Und am Anfang ist es das, was alle von uns erleben. Denn wir alle in unserem Leben haben nicht nur jeden Tag, wo wir morgens aufstehen und da geht es uns blendend und alles ist super und wir schauen nur positiv in den Tag hinein, sondern wir alle kennen eben auch Tage und Situationen, in denen es uns psychisch schlecht geht. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht reale Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Uns geht es schlecht und das führt dazu, eben wir sind traurig, gehen traurig in den Tag hinein. Wir sind belastet, vielleicht weil bestimmte Probleme, da wissen wir, die kommen auf uns zu, die müssen gelöst werden und wir haben da keine Antwort darauf. Das ist das Normale. Das normale Auf und Ab des Lebens, das wir als Menschen haben und das wir auch als Christen haben. Das ist auch das, was wir immer wieder bei Personen in der Bibel finden. Da ist nicht so, dass die alle Tage nur gelacht haben und gefeiert haben und fröhlich waren. Denn diese biblische Ausgeglichenheit in unserem Leben, die macht sich nicht darin bemerkbar, dass wir eben jeden Tag nur lächeln, wie in irgendeinem Hollywood-Film, wo die Leute dann immer nur lächeln, wenn es ihnen gut geht, scheinbar. Und in Wirklichkeit ist das häufig nur hohl und oberflächlich. Nein, diese Freude, die wir ja haben sollen, im Philipperbrief wird das ja auch deutlich beschrieben, das ist eine innerliche Freude. Die ist nicht so, dass wir jeden Tag nur lächelnd durch die Gegend laufen. Wenn mir so ein Mensch begegnen würde, da hätte ich eher Bedenken, oh, der hat bestimmt ein Problem, wenn der immer nur lächelt. Da muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Das Leben ist nicht immer nur zum Lächeln, sondern wie bei Jesus selbst. Manchmal hat Jesus geweint über Jerusalem, geweint über seine Jünger, geweint über das Leiden, was ihm bevorsteht. Das gehört auch zum Leben mit dazu. Also wir sollten nicht die Vorstellung haben, dass Leiden und schwierige Lebenssituationen generell vor dem Christen Halt machen. Nein, die treffen einen Christen auch und die werden uns alle treffen. Also falls das bisher noch nicht der Fall ist, kann ich euch das Versprechen geben, ihr werdet alle in eurem Leben, auch als Christen, schwere Situationen haben, wo ihr keinen Ausweg und keine Perspektive mehr habt, wo ihr denkt, es geht jetzt nicht mehr weiter, ihr wisst nicht mehr, wie ihr deine Lösung anstreben sollt. Und das heißt nicht, dass das das Ende des Glaubens ist, das heißt auch nicht, dass unbedingt das Glaubensleben schlecht ist, sondern das kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ich werde ja im zweiten Teil noch intensiver darauf eingehen. Es kann zum Beispiel Anfechtung des Teufels sein. Denken wir einmal den leidenden Hiob als typisches Beispiel. Dass der so gelitten hat, und ich denke, wir würden alle leiden, wenn plötzlich uns das Haus über dem Kopf abbrennt, wenn unsere Familie stirbt, wenn wir todkrank werden. Und dann lesen wir, und was war die große Sünde des Hiob? Da war keine Sünde. Das war Anfechtung, unter der er stand. Da war der Teufel, der wollte ihn kaputt machen, der wollte ihn von Gott wegziehen. Aber das Leiden war ja real. Also wenn jetzt der Hiob gesagt hätte, deine Frau ist gerade umgekommen und deine Kinder, und dann lächelt er und sagt, oh, wie gut ist es und wie schön ist der Tag, also dann würde ich auch den Kopf schütteln und sagen, Hiob, hast du verstanden, worum es geht? Da ist etwas Schlimmes passiert. Und dass wir dann leiden unter solchen Situationen, das ist normal. Aber das, was kommen kann, ist, dass aus dem alltäglichen schwierigen Situation unseres Lebens, aus dem alltäglichen Leiden, kann Depression werden. Und Depression ist nicht etwas, das kommt von heute auf morgen, sondern meistens ist es etwas, das wächst, das steigert sich langsam. Und gerade in dieser Phase des Wachstums, des Aufbauens einer Depression, da können wir eingreifen. Und zwar, wenn ich heute zu euch spreche, dann tue ich das hier einmal, zu euch zu sprechen, als wenn ihr selbst von Depression betroffen werdet. Denn ihr alle müsst davon ausgehen, keiner von euch ist generell gefeit und geschützt von Depressionen. Vielleicht meint ihr, da ist die starke Person und da denkt ihr, nein, so wie ich den Bruder erlebe, das kann nie passieren. Und da würde ich sagen, hier kommt sehr schnell Hochmut vor dem Fall. Nicht? Oder wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Depression, starke Niedergeschlagenheit kann prinzipiell jeden von uns betreffen. Ich werde das auch an einigen Beispielen der Bibel deutlich machen, werde dann noch eingehen, zum Beispiel auf Elia. Elia, einer der größten Propheten des Alten Testaments, der einige der meisten Wunder erlebt hat, im Glauben auf Gott gebaut hat und dann in Depressionen hineinfällt. Oder eben auch Paulus, der in bestimmten Phasen seines Lebens damit zu kämpfen hat. Dass wir von Depressionen angegriffen werden, dass uns irgendwas herunterziehen will, dass unsere Stimmung schlecht ist, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, das kann passieren, und zwar jedem, egal wie fest wir im Glauben stehen, weil wenn da eine Anfechtung des Teufels kommt beispielsweise, wenn da eine sehr, sehr schwere Lebenssituation kommt, dann werden wir damit zu kämpfen haben. Und deshalb spreche ich zu euch nicht nur als Seelsorger, sondern ich spreche zu euch auch als Menschen, die möglicherweise in der Zukunft von Depressionen betroffen sein werden oder die mit Menschen zu tun haben in ihrem direkten Umfeld, euer Ehepartner, eure Kinder, die von Depressionen betroffen sein können. Und dann rede ich euch zu euch natürlich auch als verantwortliche Brüder in der Gemeinde, die Seelsorge betreiben und an anderen helfen sollen. Also, Depression baut sich häufig langsam auf, es fängt mit kleineren Missstimmungen an, häufig sind hier eben auch schon geistliche Probleme, die auftauchen, und wenn wir nicht richtig geistlich damit umgehen, kann Depression sehr schnell wachsen und mehr werden. Und das zu verhindern, dazu möchte ich dann euch beitragen. Wenn Depression kommt, dann sind das verschiedene äußere Dinge, die mit einer Rolle spielen. Beispielsweise, du bist viel stärker müde als sonst. Du merkst, eigentlich hast du genügend Stunden geschlafen und du bist ständig müde. Du kannst Konzentrationsprobleme, also das heißt, du kannst dich auf deine Arbeit nicht konzentrieren, die geht länger. Du machst deshalb häufiger Fehler, was dann auch dazu beiträgt, dass du natürlich noch mehr schlecht gestimmt bist. Und du meinst, oh, das klappt jetzt ja nicht. Häufig ist es so bei Menschen, wenn die Depression stärker wird, dass sich die Gedanken immer nur um die Probleme drehen, immer nur um das, was schwierig ist. Du siehst dein Leben nicht mehr objektiv und der andere tut es auch nicht, weshalb es auch schwierig ist, manchmal mit Depressiven zu diskutieren. Wenn man mit ihnen diskutiert oder mit ihnen spricht, dann häufig schaffen sie es nicht, den Blick einmal herauszuwenden. Und genau das brauchen sie, von ihrem Problem weg, nicht nur auf ihr Problem oder ihre Probleme hin. Der unter Depression leidet, der sieht plötzlich nur noch das Problem. Das Problem wird immer größer. Er denkt Tag und Nacht daran, es kommt aber nicht voran. Das heißt, es gibt keine Lösung dafür, sondern er fühlt sich schlecht, die Person fühlt sich schlecht und sie findet keine Lösung. In der nächsten Phase kommt es dazu, dass man keine Freude mehr hat an den Dingen des Alltags. Das, was einem früher Freude gemacht hat, was weiß ich, die schöne Natur oder der Sonnenschein, das gute Essen, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, das schätzt man nicht mehr. Sondern das Essen scheint fade zu schmecken, die Natur scheint nicht mehr so schön zu sein. Irgendwie fühlt man sich getrennt von den anderen Geschwistern, mit denen man zusammen ist. In dieser Phase ist es dann auch so, dass man häufig, dass die Leute schon am Gesicht ansehen. Da ist eben wenig ein Lächeln, meistens ein trüber oder trauriger Blick. Manche Leute in dieser Phase brechen plötzlich in Tränen aus, wegen Kleinigkeiten. Man weiß gar nicht genau, warum und was dahinter steht. Und dann sagt die Person vielleicht irgendwas, worunter sie leidet, aber das ist gar nicht mal das eigentliche Problem. Da kann es sein, irgendwo, du haust dir mal mit dem Hammer auf dem Daumen und normalerweise macht dir das nichts aus und plötzlich fängst du an, in Tränen auszubrechen. Es gibt irgendeine kleine Nachricht, die du mitbekommst, irgendwas geht schief, der Kühlschrank ist kaputt oder das Auto muss repariert werden und statt sich jetzt, naja, gut zu ärgern und dann zu beten und dann zu planen, wie man weitermacht, bricht die Person in Tränen aus. So etwas, das ist dann die nächste Phase davon. Häufig führt es dann auch zu Schlafstörungen. Das heißt, man schläft in der Nacht nicht mehr normal, nicht mehr durch. Häufig wacht man in der Nacht auf. Manchmal kommen in der Nacht die Gedanken der Sorgen, die man hat und der Probleme. Und man schläft über Stunden hinweg nicht mehr ein und ist morgens gerädert, wenn man wieder aufsteht. Häufig gibt es dann auch psychosomatische Auswirkungen, das heißt körperliche Auswirkungen. Jemand, der dauerhaft unter Depression leidet oder viel unter Depression leidet, dann gibt es häufig Schmerzerkrankungen, ganz besonders häufig Kopfschmerzen, unter denen eine Person leidet. Und dann helfen Kopfschmerztabletten kurzfristig, aber nicht langfristig. Das taucht immer häufiger auf. Immer häufiger, wenn so ein innerlicher Stress und eine Auseinandersetzung da ist, dann signalisiert der Körper das mit starken Kopfschmerzen, manchmal auch mit Rückenschmerzen und anderen Schmerzproblemen. Also das heißt, auch diese psychischen Probleme schlagen nach und nach auf die körperliche Ebene durch. Das heißt, die Menschen haben auch direkte körperliche Probleme. Und die können jetzt eben auf verschiedener Ebene sein. Ich sage, Schmerzerkrankungen können das sein. Es können verschobene Sinneswahrnehmungen sein. Sehstörungen, irgendwie solche Sachen können dadurch ausgelöst werden. Also das sind jetzt so langsame Steigerungen. Am Endphase der Depression ist es so, dass viele Menschen von Selbstmordgedanken geplagt werden, sich das Leben nehmen wollen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen und dann denken, wenn sie nicht mehr da sind, dann sind auch die Probleme weg. Manche Menschen sind dann so stark gelähmt, dass sie nichts mehr tun. Sie essen nicht mehr, sie gehen nicht mehr zur Arbeit, sie gehen ihren alltäglichen Verpflichtungen nicht mehr nach, sondern liegen dann nur noch im Bett oder eben versuchen sich irgendwo das Leben zu nehmen. Das ist meistens so eine Endphase der Depression. Ich nenne jetzt auch diese verschiedenen Phasen von der ersten Verstimmung, von den Problemen, mit denen wir alle zu tun haben, über eine langsame Verfestigung dieser negativen Sicht auf das eigene Leben und auf die Probleme und dass es immer stärker sich nur noch auf die Probleme ausrichten und dann dieses gar nichts mehr anderes denken zu können, alle Lebensmut aufzugeben, möglichst tot sein zu wollen. Ich erwähne das, weil jede dieser unterschiedlichen Stufen von uns etwas anderes fordert, um den Menschen weiterhelfen zu können. Das, was am Anfang noch etwas bringt, meinetwegen die geistliche Ermutigung, das bringt in der Endphase nichts mehr. Weil in dem Moment, wo der Mensch nur noch an die Wand starrt und im Bett liegt, da dringt das nicht mehr durch, diese geistliche Ermutigung. Da müssen wir erst einmal zu anderen Mitteln greifen. Da werde ich ja noch drauf zu sprechen kommen. Aber bei demjenigen, der mehr am Anfang einer solchen Depression ist, da ist es durchaus möglich, mit geistlicher Ermutigung weiterzuhelfen. Das sind also verschiedene Symptome. Es gibt dafür biblische Beispiele, ich habe das gesagt. Wenn ich jetzt die Frage stelle, kann ein Christ Depression bekommen, dann würde ich ganz eindeutig sagen, ja. Da ist ganz eindeutig die Gefahr, auch für Christen Depression zu bekommen. Nur eine bestimmte Art der Depression, die können Christen generell nicht bekommen. Das ist diejenige, die mit okkulter Besessenheit zu tun hat. Denn ich habe vorhin gesagt, dass einige Charismatiker besonders betonen, dass jede Art der Depression auf Dämonen und Besessenheit zurückgeht. Das stimmt nicht. Aber bestimmte Formen von Depression können auf Besessenheit zurückgehen. Ein typisches Beispiel, was wir im Alten Testament haben, ist der König Saul. König Saul, nachdem Gott seinen Geist von ihm genommen hat und dann einen bösen Geist geschickt hat, also hier eine Art Besessenheit stattgefunden hat, da hat er das, was wir heute manisch-depressiv nennen. Also das heißt, er hat mal eine Hochphase, wo er die Bäume ausreißen will und dann verfolgt er David durchs ganze Land und dann hat er wieder Phase, da zieht er sich nur zurück, starrt die Wand an, lässt keinen an sich herankommen, ist nur schlechter Laune und da gerade am Anfang noch, da wird dann ja David häufig geholt wegen seinem Harfenspiel, um ihm dann was vorzuspielen, weil es ihm dann besser geht. Das scheint solch ein Fall zu sein, wo dieses Niedergeschlagensein, diese Depression auf okkulte Einflüsse zurückgeht. Und das ist nicht nur ein Einzelfall, auch ich habe das schon in Seelsorge erlebt, wo Menschen okkulte Bindungen eingegangen sind und in okkulten Bindungen waren und deshalb in starker Depression gewesen sind. Das lesen wir zum Beispiel auch bei dem Gerasener, den Jesus befreit. Der erlebt da ja, der zerreißt da die Ketten, der lebt in den Totenhöhlen. Sobald diese Geister in die Schweine hineingehen, stürzen die sich in den See Genezareth, um die Schweine zu töten. Da merken wir, das, was Dämonen machen wollen, wo sie von einem Menschen Besitz ergreifen, ist, das Leben des Menschen zu zerstören. Und ein Weg, das Leben zu zerstören, ist eben Depression, sodass der Mensch am Ende in den Selbstmord getrieben wird, um sein Leben ein Ende zu setzen. Und diese Art von Depression, die können Christen selbstverständlich nicht haben, weil wenn Jesus Christus in uns wohnt, wenn er uns erfüllt, dann kann da nicht gleichzeitig ein Dämon von uns Besitz ergreifen. Also danach zu suchen, das ist dann müßig. Das, was natürlich sein kann, wenn wir mit einem Menschen zu tun haben, der nicht gläubig ist, da kann ein okkulter Hintergrund von Depression sein. Ich habe auch solche Leute erlebt, die mir dann ganz offen gesagt haben, ja, diese schweren Phasen der Depression, die haben genau angefangen, als ich mich da und dort mit okkulten Sachen eingelassen habe. Danach kamen diese bösen Gedanken und diese schlimmen Gedanken wurden immer stärker bis dahin, dass ich mir nur noch das Leben nehmen wollte. Aber wie gesagt, diese Form von Depression kann einen Christen so nicht betreffen. Depression ist aber auch zurückzuführen auf bestimmte Lebensphasen. Also das heißt, wir sind in bestimmten Lebensphasen besonders anfällig für Depressionen. Das sagt allein die Statistik, das sagt die Erfahrung als Seelsorger, das bestätigen Ärzte in genau der gleichen Weise. Und das heißt, wenn ich das jetzt nenne, soll das nicht einfach unser Wissen erweitern, sondern dann soll es uns sensibel machen, nämlich Menschen, die sich gerade in solch einer Phase befinden, besonders zu begleiten, ihnen besonders zu helfen, damit sie eben nicht in Depressionen hineinfallen. Also, in Depressionen können wir in unserem Leben besonders dann hineinfallen, wenn wir Lebensphasen haben, die uns ganz besonders herausfordern, wo wir neue Dinge einüben, einlernen müssen, wo wir uns überfordert fühlen, wo viele Veränderungen im Leben stattfinden und besonders Veränderungen, die über unsere Möglichkeiten zu wachsen scheinen. Und die erste Phase, in der auffällig häufig Depressionen auftauchen, ist das späte Jugendalter, die Jugend, Pubertät, junges Erwachsenenalter. Auffällig viele Leute leiden dort unter Depressionen. Und das liegt an ganz verschiedenen Dingen. Das liegt eben daran, hier ist eine Veränderung vom Kind zum Erwachsenen. Und das fordert viel stärker heraus, als diejenigen, die heute erwachsen sind, sich das vorstellen. Die heute erwachsen sind, haben das häufig vergessen, wie schwierig das für viele gewesen war. Aber das ist eine schwierige Phase. In dieser Phase werden ja die wichtigsten Entscheidungen fürs ganze Leben getroffen. Häufig die Phase, erlebe ich als Christ oder nicht? Die Phase, welchen Beruf wähle ich? Welchen Ehepartner wähle ich? Wir merken ja auch, dass in dieser Phase des Jugendalters ganz besonders viele, auch bei euch in den Gemeinden, plötzlich dem christlichen Glauben den Rücken drehen und irgendwie nur noch Party machen wollen, Alkoholgenuss und sonst etwas. Das kommt ja nicht einfach so. Das kommt eben, weil es da eine schwierige Lebensphase ist, in der man sich neu ordnen muss, in der man neu Verantwortung lernen muss. Und in der kommen dann viele, viele Versuchungen und da kann dann auch die Gefahr der Depression kommen. Die deshalb auch unter Jugendlichen eine sehr hohe Zahl von Selbstmorden. Und diese Selbstmorde kommen häufig durch diese depressiven Phasen. Eben in dieser Jugend diese Verunsicherung, häufig sind die Probleme, wirken noch viel größer als für uns als Erwachsene. Weil man ja noch keine Lösung gefunden hat. Man ist damit ja noch nie umgegangen. Man weiß nicht, was soll man in dieser Situation machen. Man meint vielleicht auch, keiner versteht einen. Typische Krankheit eben im Jugendalter. Alle verstehen mich nicht. Keiner weiß so, wie es mir geht. Und viele, die in dieser Phase intensiv über den Sinn des Lebens nachdenken, nicht alle, aber viele tun auch das. Und dann kommen sie manchmal dahin, oh, mein Leben hat ja gar keinen Sinn. Oder wenn ich jetzt christlich bin, wofür will mich Gott denn haben? Ich bin ja gar nicht begabt, ich kann ja gar nichts. Alle anderen, die sind so gut, die können das so gut und ich kann es nicht. In solch einer Phase neigt man auch dazu, wie man das so auf Deutsch ja sagt, das Glas eher halb leer als halb voll zu sehen. Das ist ja auch schon so ein Anfang davon, also naja, ist ja alles schlecht und man sieht gar nicht mehr, wo ein Gott beschenkt hat. Weil man nur noch auf das schaut und manchmal von den Eltern und der Gemeinde auch insbesondere das gesagt bekommt, was man falsch macht. Also hier muss man besondere Sensibilität haben. Nicht einen Jugendlichen immer nur loben, ist alles in Ordnung. Aber auch aufpassen, dass er in einer solchen sensiblen Phase, wo er selbst nach einer Orientierung sucht, ihn nicht noch mehr niederdrückt, dafür kann man dann beitragen, dass entweder der eine Jugendliche dann die Gemeinde verlässt und weggeht, und zwar nicht, weil er dem Glauben absagt, sondern einfach, weil er damit nicht zurechtkommt, wie man mit ihm umgeht. Oder es kann dazu kommen, dass auch mancher Jugendliche in Depression hineinfällt, weil er immer nur gesagt bekommt, was er falsch macht, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Also dieses Jugendalter ist uns hier hoffentlich klar, ist anfällig für Depressionen, weil man viele neue Dinge das erste Mal macht, wichtige Entscheidungen treffen muss, weil sich ja geistlich und körperlich sehr, sehr viel verändert Und damit muss man zurechtkommen, damit muss man, das muss man einordnen. Viele Jugendliche sind viel, viel sensibler, was denkt der andere über mich, als bei uns als Erwachsene. Das werdet ihr mitbekommen, wenn ihr Jugendarbeit macht und jetzt etwas vertrautere Beziehungen zu den Jugendlichen habt. Da kann irgendein Mädchen eine riesige Krise haben, weil sie meint, ich habe da zu viel Pickel oder ich bin etwas zu breit oder meine Haare sind so und so. Und also wenn ihr die Leute nicht näher kennt, dann sprechen sie mit euch nicht darüber. Wenn ihr jetzt Eltern seid und habt eine gute Beziehung zu den Kindern, dann werden die manchmal genau solche Sachen sagen. Wenn sie sagen, ich werde in der Schule gemobbt, wie man das heute neudeutsch sagt. Und das nimmt zu. Also man sagt, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen eine Statistik gelesen, da sagt man, jedes zweite Kind wird in der Schullaufbahn gemobbt oder fühlt sich so. Gemobbt heißt, dass man in der Schule dich fertig macht, aus irgendwelchen Gründen. Und Kinder machen alle anderen Kinder fertig aus irgendwelchen Gründen. Entweder weil du zu fromm bist oder weil du zu wenig fromm bist oder weil du die falsche Kleidung hast oder die falsche Musik hörst oder das falsche Handy hast oder was weiß ich, irgendwelche Gründe. Und da genügt der Pickel oder da genügen die Haare, die sie zu lang geschnitten oder zu kurz geschnitten oder sonst etwas sind. Und schon macht man sich über dich lächerlich. Und Jugendliche und Kinder sind sehr, sehr empfindlich. Manchmal empfindlicher als Erwachsene, die sich vielleicht daran gewöhnt haben, dass nicht immer alle freundlich und nett zu ihnen sind. Und viele Kinder nehmen das sehr schwer und manche kommen dann hier in eine Phase der Depression herein. Und da darf man sie nicht noch mehr fertig machen, sondern hier muss man ihnen helfen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Man darf ihnen auch nicht einfach nur sagen, das ist ja gar kein Problem. Für mich als Erwachsener ist das kein Problem. Da sage ich, ist doch egal, hör einfach nicht zu, was die da sagen. Aber für manche Jugendliche ist das sehr, sehr schwer, weil gerade im Jugendalter, man will anerkannt sein von der Gruppe, in der man sich befindet. Man will irgendwo da eine Rückmeldung bekommen, Freunde haben und so. Das spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also Jugendalter spielt eine wichtige Rolle. Dann kommt häufig eine Phase von Depression, die kommt, wenn man dann verheiratet ist und so die ersten Kinder kommen. Und da betrifft es insbesondere die Frauen häufiger. Man spricht ja bei den Frauen häufig auch von der sogenannten Schwangerschaftsdepression, die häufig direkt nach der Schwangerschaft auftritt. Die Schwangerschaftsdepression ist eine Art Erschöpfungsdepression. Das bedeutet, man hat jetzt ganz viel Energie und Kraft da hineingesetzt, körperlich und seelisch, und jetzt ist das Kind geboren und danach, jetzt ist erstmal so ein Tiefpunkt erreicht. Deshalb viele Frauen nach der Geburt, einige Wochen nachher, sind ganz besonders weinerlich und anfällig und müssen besondere Aufmerksamkeit bekommen, weil sie da eben in solch einer schwierigen psychischen Phase sind, rein körperlich. Darüber hinaus ist es so, dass viele Frauen so an dieser Anfangszeit zu Depressionen neigen, weil nämlich plötzlich hat sich in ihrem Leben vieles verändert. Viele Frauen und Männer starten in die Ehe hinein, so wir lieben uns immer und immer haben wir so ein ganz tolles Gefühl miteinander und immer wenn ich den anderen sehe, dann schlägt mein Herz höher und also diese Phase der Verliebtheit, die ja die meisten von uns kennen. Und dann kommen sie in die Ehe hinein und merken, ach, das ist ja gar nicht mehr so. Plötzlich, mein Mann, der bringt mir nicht nur jede Woche Blumen mit oder sagt mir nicht 5-mal am Tag, ich liebe dich oder so. Und dann kann so eine Stimme kommen, ach, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Manche junge Frauen sagen dann, der liebt mich nicht mehr oder ich liebe ihn nicht mehr. Was ich in den letzten Jahren in diesem Hintergrund beobachte, ist, dass auffällig häufig und sogar in bibeltreu konservativen Gemeinden die Zahl der Scheidungen zunehmen. Das war vor 20, 30 Jahren in fast den meisten Gemeinden, mit denen ich zu tun habe, gar keine Frage. Heute, egal wie konservativ eine Gemeinde ist, nehmen da Scheidungen zu. Und das kommt häufig aus dieser Frustration und Enttäuschung am Anfang der Ehe. Also ich erinnere mich da an ein Paar in Süddeutschland, auch eine sehr strenge Gemeinde, die sehr auf Ehe und alles Wert gelegt haben. Und ein junges Paar in der Gemeinde laden mich dann zum Essen ein nach dem Gottesdienst und ich komme zu ihnen. Und in der Gemeinde denken, alles in Ordnung, 3 Jahre verheiratet. Und dann eröffnet mir das Paar, also sie haben fest vor, sich scheiden zu lassen und jetzt ist nur noch das letzte Gespräch, was sie mit mir führen. Ich frage sie dann, ja, warum haben sie in der Gemeinde mit niemandem gesprochen? Naja, in der Gemeinde kann man mit niemandem darüber sprechen, weil sobald wir über Probleme sprechen, ja, dann sind wir ja draußen vor. Dann schauen alle auf uns herab und dann denken alle, wie schlimm wir sind und nee, das können wir gar nicht tun. Also blieben die über 3 Jahre mit ihrem Problem alleine. Und dann habe ich sie gefragt, wir haben da stundenlang gesprochen miteinander und sie haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und sie hatten unter anderem auch geschürt von der Gesellschaft eine immens hohe Glückserwartung. Das müsste immer nur Glück und Zufriedenheit geben. Und als das nicht mehr da war, ja, dann ist jetzt auch die Ehe vorbei. Und diese Phase der Normalität der Ehe, eines Abflauens des Verliebtheitgefühls oder dann auch der Enttäuschung, plötzlich sind wir als Ehepaar nicht mehr so viel zusammen wie in der Phase des Kennenlernens, Verliebtseins oder Heiratens. Häufig ist es ja auch die Phase, wo dann die Männer Karriere im Beruf machen. Egal auf welchem Bereich. Und Karriere fordert Energie und Zeit. Und wenn es die Karriere nicht ist, dann ist es der Bau des eigenen Hauses oder des Hauses des Bruders, der Schwester, des Cousins und so weiter oder der Gemeinde. Das heißt, hier wird sehr, sehr viel Zeit investiert und diese Zeit, und gerade Frauen empfinden das viel sensibler als Männer, dass sie Gemeinschaft haben wollen mit ihrem Mann. Und da kommt dann solch eine Phase dieses, oh, ich bin enttäuscht darüber, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, mein Mann ist nie zu Hause, das ist alles so schwer. Und hier kommen manche Frauen in Depressionen hinein, manche zeigen das, das ist ja eine Frage des Charakters, die reden dann darüber. Manche Frauen halten das in sich und werden einfach stiller und ruhiger und man merkt plötzlich, sie lachen nicht mehr so, sie freuen sich nicht mehr so, sie sind eher negativ in ihrem Denken. Und dann merkt man, da fängt so etwas an. Und das müssen gar nicht mal die realen Probleme sein, sondern häufig steckt dahinter diese Enttäuschung über die Ehe und das Glück, was man sich vorgestellt hat und die Mühe, die dann auch die Kinder machen, wenn sie geboren werden, die eben nicht nur immer lieb und klein im Wagen liegen, sondern dann auch mal böse sind, auch mal Dinge tun, die man halt nicht so toll findet. Also das ist dann so eine Phase, da ist man anfällig für Depressionen. Eine nächste Phase ist dann, wenn die Kinder groß geworden sind. Das heißt 16, 17, 18, 19, 20, so um den Dreh herum. Und je nachdem, wie viele Kinder man hat, ist eine längere, eine kürzere Phase. Warum ist man da anfällig für Depressionen? Man spricht allgemein bei Männern in dieser Phase von der Midlife-Krise. Also die Krise in der Mitte des Lebens. Das heißt so von Mitte 40 bis Mitte 50, so in etwa. Das bei manchen ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Und viele Männer erleben das. Warum? Plötzlich geht eine Lebensphase vorbei. Und zwar die Lebensphase, in der man viel mit den Kindern zu Hause gemacht hat oder eben auch nicht. Manche Männer erleben ihre Krise, weil sie plötzlich merken, was sie alles verpasst haben. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen für meine Frau. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen für meine Kinder. Ich hätte mehr Zeit nehmen sollen für den Glauben. Und das, dieses Eingestehen, jetzt ist ein Großteil meines Lebens vorbei und jetzt habe ich da Fehler gemacht und die kann ich auch nicht mehr alle zurückdrehen, das führt zu vielen, zu einer schlechten Stimmung, zu einer Belastung, zu Sorgen, die man sich macht, bis hin zu Depressionen. Häufig hängt es auch damit zusammen, dass plötzlich zu Hause vieles durcheinander gerüttelt wird. Denn nicht bei allen ist es so, selbst wenn sie viel gebetet haben für ihre Kinder, dass die Kinder so ganz einfach und elegant in das eigene Selbstständigkeit hineinkommen, sondern viele Kinder in der Zeit der Pubertät und des jungen Erwachsenenalters, die bringen die Eltern ziemlich unter Druck. Die machen einmal Unsinn, sagen Dinge, die schlecht sind, tun Dinge, die schlecht sind und Eltern müssen damit zurechtkommen und versuchen, in Weisheit mit den Kindern umzugehen. Und das fordert das Ehepaar heraus. Zum Teil auch, weil da manchmal unterschiedliche Vorstellungen sind bei dem Ehepaar. Da ist einmal das Ehepaar, häufig die Frauen, nicht immer, aber häufig tendieren die Frauen dahin, zu sagen, ach, lass das doch und ach, hab doch Verständnis für das Kind und so. Und manche Männer eher dazu, da muss man jetzt aber deutlich durchgreifen. Und manchmal hat der eine Recht, manchmal hat der andere Recht. Man kann das nicht so pauschal sagen, aber das kann dann zu Streit führen. Diese Phase ist auch noch dadurch ein Problem, weil viele Männer merken in dieser Phase, sie haben den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit überschritten. Sie erinnern sich noch daran, wie sie mit 20 Jahren Tag und Nacht durcharbeiten konnten, wie sie ein Haus alleine gemauert haben und plötzlich merken sie, mit 50 geht das nicht mehr. Körperlich gibt es erst Erkrankungen, die da kommen. Das heißt Bandscheibenvorfall, Herzprobleme, Blutdruck, sonst irgendwie etwas. Das kann auch dazu führen, oh, was ist jetzt, was kommt da auf mich zu? Dazu ist dann häufig noch, dass viele Frauen in dieser Phase eine Neufindung brauchen. Denn da, wo viele Frauen sich in der Zeit, wo die Kinder klein waren, in erster Linie um die Kinder gekümmert haben, jetzt ist die Frage, was denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Bin ich einfach alleine zu Hause? Die Kinder sind irgendwo bei der Arbeit oder weggezogen, verheiratet, sonst etwas. Mein Mann ist bei der Arbeit. Was ist denn jetzt? Das heißt, das ist für eine Frau eine sehr schwierige Phase. Und das kann sich natürlich auf den Mann übertragen. Weil wenn eine Frau zu Hause ist, die unzufrieden ist, die nicht weiß, was jetzt genau läuft und was sie machen kann, dann wird das auch Rückwirkungen haben auf den Ehemann. Und hier merken wir, diese Lebensprobleme, die in allem unserem Leben stattfinden werden, bei einem stärker, beim anderen schwächer, das müssen wir erkennen und möglichst schon gut begleiten bei uns selbst und bei den Leuten, die wir in der Gemeinde haben. Eine nächste Phase, in der Depressionen häufig auftauchen, ist dann die Zeit der Pensionierung. Das heißt, der Mann oder die Frau oder beide gehen in Pension und plötzlich bringen sie so viel Zeit miteinander zu, wie sie das seit 30 Jahren nicht mehr getan haben. Und das führt zu Krisen. Einfach deshalb, weil meinetwegen die Frau hat zu Hause alles im Griff gehabt, mehr oder weniger. Da, wo der Mann nicht da war, berufstätig war, musste sie ja das. Und plötzlich ist der Mann und redet ja überall mit rein. Also wie jetzt abgewaschen wird, was eingekauft wird, wie man den Garten macht oder sonst irgendwie etwas, plötzlich gibt es da neue Reibungspunkte. Darüber hinaus merkt man, auch im Beruf will mich jetzt auch niemand mehr haben. Gerade Männer, die Karriere gemacht haben, die Anerkennung durch den Beruf gehabt haben, plötzlich ist die Anerkennung weg. Keiner kümmert sich mehr um jemanden. Man ist nicht mehr gefragt. Vorher hat dein Chef dich noch jede Woche 5-mal angerufen und jetzt kein Anruf mehr. Das nagt auch an dem Selbstbewusstsein. Manche Jüngere sagen einem auch, du gehörst zum alten Eisen, man braucht dich nicht mehr. Auch das greift an. Und dann dazu eben dieses Neues Zueinanderfinden in der Ehe, weil man plötzlich viel mehr Zeit miteinander hat. Manche weichen dem aus, das werdet ihr kennen. Da gibt es die Männer, die sich in die Garage, in die Werkstatt oder in den Garten zurückziehen. Bloß nicht, um zu viel Zeit mit ihrer Frau zu verbringen. Und die Frau ist dann halt in der Waschküche oder bei der Freundin oder sonst irgendwas. Das ist auch keine Lösung. Da ist man dann zwar noch zusammen, aber eigentlich getrennt zusammen. Nein, was Gott ja will, ist auch, dass man als älteres Ehepaar wirklich zusammen geistlich lebt, Aufgaben angeht, man wie missionarisch aktiv wird oder sonst irgendwie etwas. Nicht nur, dass man sich nicht scheiden lässt, das ist kein biblisches Ziel. Aber dieses Ziel, da muss man dran arbeiten, von selbst kommt das nicht. Für die meisten ist das eine schwierige Phase. Das trifft manchmal schon früher ein, wenn dann eben beispielsweise plötzliche Arbeitslosigkeit kommt. Und das nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Dann passiert etwas ganz Ähnliches. Na, und die letzte Phase, wo auffällig häufig Depressionen kommen, das ist in der letzten Lebensphase, da wo es kurz vor dem Sterben ist, da geht es insbesondere durch viele Erkrankungen. Man hat also mit körperlichen Erkrankungen Schmerzen zu tun, Einsamkeit zu tun und das greift auch ganz stark an. Also hier verschiedene Phasen, eben Jugend als junges Ehepaar, dann die Midlife-Krise oder die Kinder, die in der Pubertät sind, dann die Frage der Pension und dann die Frage des Sterbens, des Alters. Das sind Phasen in dem Leben, wo wir besonders anfällig sind für Depressionen. Und das sollten wir wissen, für uns selbst, um uns darauf vorzubereiten, nicht vollkommen erschreckt darüber zu sein, wenn dann plötzlich auffällig mehr solche Gedanken kommen, sondern darauf vorbereitet zu sein und dem auch zu begegnen. Darüber hinaus gibt es dann Lebensprobleme, die auftreten können, die solche Depressionen bestärken. Das sage ich ja, schwere Krankheit, chronische Krankheit. Wenn einer monatelang unter rasenden Kopfschmerzen leidet, wenn einer die Nachricht bekommt, du hast MS, Multiple Sklerose, oder wenn du jetzt älter wirst und dann kommst du plötzlich vom Arzt die Nachricht, du hast Parkinson, dann weißt du genau, da gibt es kein Mittel dagegen und das wird zu einem immer stärkeren psychischen und körperlichen Verfall führen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Also wenn wir von starken Krisen geschüttelt werden, Krisen, plötzliche Arbeitslosigkeit, ich habe keine Perspektive, wie ich meine Familie ernähren soll, plötzliche Krise, Krankheit, und zwar unheilbare Krankheit, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Solche Phasen, da sind wir anfällig für Depressionen in unserem Leben. Das sind also Dinge, von denen wir alle betroffen werden können. Dann gibt es noch Dinge in unserem Leben, die äußerlich sind, die nicht geistlich zu verstehen sind, die aber auf unsere Stimmung und damit auch auf Depressionen Einfluss haben können. Dazu gehören beispielsweise körperliche Mangelfunktionen. So gibt es dann bestimmte Hormone und Botenstoffe, eine Fehlfunktion der Hypophyse und anderer organischer Probleme, die können dazu führen, dass man schlechter Stimmung wird und in Depressionen hineinfällt. Häufig geht es ja darum, diesen Anfang zu sehen. Oh, wie beginnt diese Spirale, die sich immer weiter dreht, ins Negative hinein. Und die kann beginnen eben durch solche körperliche Fehlfunktionen. Die kann ein Arzt feststellen. Beispielsweise können sich Leute immer müde und immer unleistungsfähig fühlen, was häufiger bei Frauen als bei Männern ist, zum Beispiel Eisenmangel. Das ist so eine häufige Sache. Und die kann dann führen, dass man schon am Anfang dann eben immer eher so, wenn man sich schlaff fühlt, dann eben demotiviert und dann kommen die Probleme und noch mehr und man bekommt die Sachen nicht geregelt. So etwas kann der Fall sein. Wenn solche Missstimmungen insbesondere im Winter auftauchen, Herbst und Winter, dann geht es häufig zurück auf fehlendes Vitamin E. Fehlendes Vitamin E, das sind Vitamine, die durch die Sonneneinstrahlung im Körper produziert werden und die kann man dann zusätzlich nehmen. Also das heißt, wenn man merkt, das taucht häufig im Herbst und im Winter auf, dann kann man das durch solche zusätzlichen Vitamingaben nehmen. Könnt ihr im Einzelnen auch nachlesen, wie viel man da nehmen soll, damit man nicht zu viel und nicht zu wenig nimmt. Nimmt man zu wenig, hilft es nicht. Nimmt man zu viel, schadet es dem Körper. Das muss man dann genau sehen. Bei anderen ist es so, auch da gibt es Untersuchungen darüber, dass wir generell als Menschen, wenn wir wenig Licht haben, dann fühlen wir uns eher niedergeschlagen und depressiv. Deshalb gibt es Depressionen auffällig häufiger im Winter und auffällig häufiger in Nordeuropa als in Südeuropa. Also in Skandinavien gibt es viel mehr Leute, die unter Depressionen leiden, als in Griechenland. Und das hängt stark damit zusammen, mit der Sonneneinstrahlung. Gott hat uns so gemacht, dass wir scheinbar die Sonne brauchen, und zwar nicht nur für Licht und Wärme, sondern auch, weil sie uns psychisch gut tut. Wir gehen nach draußen, und mir geht es auch so, wenn ich im Sommer aufstehe und draußen vor dem Fenster ist der Sonnenschein, dann fühle ich mich besser, als wenn es draußen regnet und düster ist und kalt ist. Und das geht vielen Menschen so. Und dann gibt es zum Beispiel Lichttherapie. Es gibt in Skandinavien Lichträume. Da sind Leute dann 2 Stunden irgendwo in einem ganz hellen Raum. Danach geht es ihm psychisch besser. Das hat dann nicht mit geistlichen Dingen zu tun. Das hat dann mit rein körperlichen Dingen zu tun. Und das gibt es eben auch. Also es gibt nicht nur geistliche Schwierigkeiten oder welche, die mit Lebensphasen zu tun haben, sondern rein körperliche Sachen. Ich sage ja, diese Mangelfunktion von verschiedenen Organen. Oder dieses Mangel an Vitaminen durch die Sonneneinstrahlung, die fehlt. Oder durch das Sonnenlicht, was wir nicht haben. Solche Sachen führen auch zu Depressionen. Und hier geht es nicht darum, dann über viele geistliche Hintergründe zu spekulieren, sondern hier ist es das Einfachste. Wir versuchen, diese Mangel auszufüllen an Licht, an den Vitaminen oder so. Und dann können wir den Menschen helfen. Was auch dabei ist, ich werde es bei der Therapie noch nennen, ist beispielsweise, wenn Menschen zu wenig körperliche Bewegung haben. So einige von euch, die werden wahrscheinlich denken, oh, davon habe ich genug, nicht bei der Arbeit und beim Bau und so etwas. Aber es gibt auch denjenigen, der im Büro sitzt und dann eben nicht so viel hat. Und wer wenig körperlich aktiv ist, der hat eher eine Tendenz zu Depression, und zwar körperlich, das heißt rein körperlich damit zusammen, nicht geistig. Also wer nur den ganzen Tag vor seinem Computer sitzt, nicht, oder zu Hause oder sonst wo, oder auch für Bücher, das Medium ist hier egal, der wird mit der Zeit eher niedergeschlagen, ermüdet, kraftlos und kann schneller in Depression hineinfallen. Das sind also solche rein äußerlichen Sachen, die dabei eine Rolle spielen. Also Einflüsse aus der Umwelt. Dann gibt es auch noch Dinge, die wir beachten sollten, die hängen zusammen mit unserer Persönlichkeit. Und zwar gibt es Menschen, die von ihrer Persönlichkeit eher dahin neigen, die Probleme zu sehen. Also wenn ich jetzt über Nationalität reden sollte, dann müsste ich auch sagen, wir als Deutsche sind besonders anfällig für Depressionen. Weil weltweit sagt man den Deutschen nach, dass sie sehr gründlich und genau sind. Aber wer gründlich und genau ist, der hat natürlich häufiger auch Probleme. Also dann sieht man das in manchen anderen Ländern. Vielleicht, wenn wir da hinkommen, machen ein gemeinsames Bauprojekt, dann wundern wir uns, da geht das husch, husch, nicht? Und ach, ob das jetzt so genau gemauert ist, ist ein bisschen mehr Beton oder weniger, mehr Eisen, weniger, ach, alles nicht so schlimm. Hauptsache, die Mauer steht oder die Decke. Dann kommst du da hin und sagst, oh, nee, das geht ja gar nicht so. Und das ist eine Stärke, die wir als Deutsche haben. Deshalb gibt es wahrscheinlich kaum so gute Maschinenbauingenieure und Techniker und so weiter wie in Deutschland. Aber das ist natürlich auch ein Problem. Deshalb manchmal, also ich erinnere mich, vor 3 Jahren war ich in Südamerika, Paraguay, und manche Paraguayer, also die da sind, die leben immer glücklich, wo ich mir denke, das kann doch gar nicht sein. Die leben in einer Bruchbude, wo das Wasser durchfließt, die sitzen in ihrem Plastikstuhl draußen vor der Tür und unterhalten sich angeregt und fröhlich mit ihren Nachbarn. Und ich denke, also das gibt's doch nicht. Also das Leben läuft gar nicht und das Haus ist kaputt und die sind fröhlich. Und das ist dann vielleicht etwas, was mit unserer Nationalität zusammenhängt oder auch mit der Kultur, in der wir groß geworden sind, wo alles möglichst genau und perfekt und gut sein soll. Das ist eben auch gar nicht schlecht. Da profitieren ja andere davon. Macht uns aber anfälliger für Depression, wenn das nämlich dann nicht so gut klappt. Wenn du eine riesigen, großen Erwartungshaltung hast. Ich erinnere mich an einen Bruder in der Nachbargemeinde. Da ging es darum, ein Taufbecken zu fließen, also wurde neu gebaut und dann sollte er eben also für so einen Stutzen mit Wasser, sollte er den ausschneiden. Und dann war der da Stunden beschäftigt, weil einmal war der Ausschnitt ein bisschen zu klein, ein bisschen zu gering, vielleicht 1-2 Millimeter. Und das war sogar unten, ganz unten am Taufbecken, sieht niemand, weil wenn da drin steht, ist das Wasser drin, nicht? Und wenn kein Wasser drin ist, steht da keiner drin. Und so, aber weil der Bruder es so genau machen wollte, der war die ganze Zeit deprimiert, warum klappt das nicht und das ist jetzt, da bricht mal was ab und das funktioniert nicht so gut. Also da geht es dann, glaube ich, auch darum zu sehen, umso genauer wir sein wollen, umso mehr sind wir anfällig für Misserfolge, Enttäuschungen, Frustration und allem, was danach kommt. Einer, der von der Persönlichkeit ein Perfektionist ist, wird eher in Depressionen fallen. Manchmal gibt es dann ja auch so Phasen, das nennt man heute neudeutsch Burnout. Das ist dann sowas Ähnliches ja gemeint. Häufig auch so ein psychischer Zusammenbruch, wo einer nichts mehr machen kann. Häufig, weil er sich selbst überfordert, auch an Stellen, wo es gar nicht nötig wäre. Also man heißt, man will die Sache immer ganz perfekt machen und das geht im Leben nicht. Und einer, der perfektionistisch ist, der wird früher oder später den Zusammenbruch erleben oder er wird nichts zurechtbekommen. Weil irgendwann kommen so viele Herausforderungen, wenn du alles perfekt machen willst, geht es gar nicht. Dann wirst du frustriert sein, weil du es entweder nicht schaffst oder weil es dann nicht deinen Ansprüchen entspricht. Wir haben das auch bei uns an der Bibelschule, bei manchen der Schüler, über die ich mich eigentlich freue. Also ich ärgere mich mehr über die, die das husch-husch schnell machen, aber es gibt auch manche, die wollen es so gründlich machen und dann haben sie 10 Ausarbeitungen im Semester und dann sind sie am Ende des Semesters mit der ersten fertig und dann sind sie zufrieden. So, jetzt ist alles richtig, die richtige Fußnote und die richtigen Zitate und das sieht alles perfekt aus. Ja, aber du solltest 10 in derselben Zeit machen. Und manchmal ist das im Leben so, dass wir nicht alles perfekt machen können. Und deshalb, wer perfektionistisch ist, sollte auch daran arbeiten, das ist ein Geschenk Gottes, es ist aber auch eine Gefahr, darüber depressiv zu werden, weil man seinen eigenen Ansprüchen, gar nicht mal den Ansprüchen Gottes, auch nicht den Ansprüchen der anderen Menschen, die sind vielleicht niedriger, aber seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Genauso ist es dann mit demjenigen, der melancholisch ist. Melancholisch kennt ihr vielleicht auch Menschen, die sehr viel Mitgefühl für andere haben, die sich gut in andere hineinversetzen können. Man sagt dazu Empathie haben. Menschen, die eher an der Ungerechtigkeit der Welt leiden. Also der eine, der hört die Nachrichten und hört, da werden Menschen umgebracht und er stellt ab und isst nachher sein Mittagessen, macht gar nichts. Und der andere, der hört da irgendwo, die Essen hat ein paar Leute umgebracht und das Essen schmeckt nicht mehr und den ganzen Tag denkt man daran und hat Mitleid und betet für die Leute. Wenn du so ausgerichtet bist, dann ist das eine Begabung von Gott, dann ist das eine Stärke von Gott, dich in andere Menschen hineinversetzen zu lassen, Probleme an dich herankommen zu lassen, ist aber auch ein Problem, denn sehr schnell können solche Menschen in Depressionen hineinfallen. Ich erinnere mich da an eine Schwester, der das so ging und bei ihr ging es hinterher nur noch darum, dass sie keine Nachrichten mehr gehört hat. Also da waren es wirklich die Nachrichten, diese ganzen negativen Meldungen hatten sie so fertig gemacht, gar nicht mehr ihre eigenen Probleme, dass sie dann so gedacht hat, oh, dieses Schlimme der Welt und das alles so böse sind die Leute und dann hilft nur noch nicht mehr Zeitung lesen, nicht mehr Radio hören, um dann diese ganzen Nachrichten nicht mitzubekommen und sich dann zu konzentrieren auf das, was man im täglichen Leben zu bewältigen hat. Also ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Bist du eher ein Mensch, der so ein Machertyp ist, so ein Choleriker oder eben ein Phlegmatiker, also einem, der alles gleichgültig ist? Das ist auch in bestimmten Hinsichten positiv, hat auch seine Probleme, aber dann bist du weniger anfällig für Depressionen als jemand, der eben sehr genau ist, perfektionistisch ist, als einer, der eher melancholisch ist, also eher so diese auch romantische Sachen mag oder so, also stark auf Gefühle schaut, dann ist man eben dafür häufig anfällig. Ja, wenn wir uns mit Depressionen auseinandersetzen, war meine erste Frage, kann ein Christ depressiv werden? Und die Antwort, habe ich auch schon gesagt, wäre ja. Weil viele der Dinge, die uns zu Depressionen treiben können, die haben wir auch in unserem Leben. Wir durchlaufen dieselben Lebensphasen. Wir haben ähnliche Charakter. Es gibt eben auch melancholische Christen. Es gibt auch perfektionistische Christen. Es gibt schwierige Lebenssituationen. Es gibt Krankheiten schwerster Art bei Christen. Und all das kann zum Auslöser für Depressionen werden und davon können wir als Christen betroffen werden. Aber, und das ist jetzt die Einschränkung, aber wir können nicht betroffen werden von Depressionen, die von Okkultismus ausgelöst wird, also okkulten Einfluss hat. Und das ist das Zweite, und da werde ich ja dann nachher noch weitermachen, das Zweite ist, wir können als Christen anders mit solchen depressiven Herausforderungen umgehen. Das heißt, der, der Gott nicht kennt, der wird viel eher darin liegen bleiben. Der wird keine Hilfe haben, der wird da schlechter herauskommen. Der wird bestimmte Gefahren nicht rechtzeitig erkennen. Und wir können als Christen eher die Gefahren erkennen und wir können anders damit umgehen und wir können die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen, dass wir Depressionen bewältigen. Das ist der Unterschied. Aber wir sollten in der Seelsorge oder auch in dem Miteinander in der Familie nicht den Eindruck erwecken, bist du Christ, dann kann dich keine Depression betreffen. Das ist nämlich etwas, was den Christen häufig noch viel mehr fertig macht. Ich habe all diese Dinge, von denen ich erzähle, jetzt selbst erlebt. Ich habe erlebt, wie in einer Gemeinde, auch einer eher bibeltreuen, gar nicht charismatischen Gemeinde, kamen plötzlich Christen auf den Gedanken, dass eine depressive Frau in der Gemeinde eigentlich okkult besessen sei. Wobei das nicht der Fall war. Die Geschwister hatten wenig seelsorgerliche Erfahrung. Und dann hatten sie eine Dämonenaustreibung probiert mit dieser Frau, um ihr die Dämonen der Depression auszutreiben. Direkt nachher fühlte sie sich besser, aber schon 2 Tage später kam die Depression mit ganzer Wucht zurück. Heute besucht die Frau keine Gemeinde mehr. Warum? Weil man sie durch diese misslungene Dämonenaustreibung noch viel mehr kaputt gemacht hat psychisch. Vorher hatte sie nur mit ihren Depressionen zu kämpfen und hatte die Hilfe Gottes in Anspruch genommen. Jetzt hatte man ihr eingeredet, in dir ist ein Dämon. Und jedes Mal, wenn die Depression kommt, dann ist ein Dämon da. Und es war gar kein Dämon da. Deshalb konnte natürlich auch keiner ausgetrieben werden. Und wenn man eine Dämonenaustreibung machen will, wo gar kein Dämon ist, dann schadet man der Person noch viel mehr, weil sie ja hinterher mit dem Gedanken lebt, ich bin nicht nur in einer Krise, in der mir Gott helfen kann, sondern in mir ist ein Dämon, ich bin von Gott verworfen oder sonst etwas. Und das war gar nicht der Fall. Also das ist dann eher schlecht. So sollte es nicht laufen. Und eben das gibt es manchmal eben mit diesem Okkulten. Und dann natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Das werden wir ja im dritten Teil ausführlicher besprechen. Auch hier gibt es viele Fehler, die wir machen können, wenn wir da falsch drauf reagieren. Aber ein Christ kann mit okkulten Dingen in Berührung, also kann mit Depression in Berührung kommen. Ich möchte an dieser Stelle auch schon im Vorblick dann auf den nächsten Abschnitt unseres Seminars einen Text lesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem 1. Könige-Buch. 1. Könige 19. 1. Könige 19, da ist nämlich genau dieses Ereignis beschrieben von Elia, der in Depression hineinfällt. Und hier haben wir eigentlich alles beschrieben, was wir biblisch zur Kenntnis von Depression brauchen. Hier werden ein paar Dinge geschrieben, wie Depression entsteht, wie Depression sich äußert als Symptome, wie man mit Depressiven umgeht, steckt auch schon in der Geschichte mit drin. Ich möchte die gerade vorlesen und nachdem ich sie vorgelesen habe, werden wir dann eine kleine Pause machen und danach werde ich dann einige Worte zu dieser Geschichte sagen und dann darauf zu sprechen kommen, wo sind die geistlichen Hintergründe von Depressionen. Jetzt in meinem ersten Teil habe ich über körperliche Ursprünge von Depressionen besprochen und Ursachen in der Lebensführung, im Charakter, in der Nationalität, in Umwelteinflüssen, all in diesen Dingen. In der nächsten Phase, also das, was ich jetzt gesagt habe, das werden weitgehend auch nicht gläubige Menschen akzeptieren können, denn das wissen die auch so, das kann man auch da lesen. Der nächste Punkt, das findet man dann in der Fachliteratur über Depression nicht, nämlich die geistlichen Hintergründe, die ganz wichtig sind. Aber erst einmal dieser Bericht aus 1. Mose 19. Ich lese ab Vers 1. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht ebenso verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf auf einem heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach,
Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Und der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit dem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle, und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus, und gehe hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mecholla, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Also soweit dieser Bericht. Ich werde dann gleich noch näher darauf eingehen. Jetzt machen wir Pause. Ja, und zwar Pause bis um 11 Uhr.